Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Sturmberg einen schönen guten Tag. Was bedeutet die Impfpflicht in Medizin und Pflege für die betroffenen Einrichtungen? Welche Arbeit haben Sie damit? Das haben wir den Geschäftsführer eines Seniorenheims gefragt. In Köln haben zwei Moscheegemeinden den Muezzinruf beantragt, wie die Stadt und die Menschen damit umgehen. Und der Wolf ist zurück in Deutschland und er ist streng geschützt, aber richtet auch Schäden an. Sollte eine bestimmte Zahl zum Abschuss freigegeben werden? Ab dem 15. März gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das Bundesverfassungsgericht hat heute Vormittag einen Eilantrag dagegen abgelehnt. Das heißt also, Personal, das in den Einrichtungen arbeitet, muss bis zum 15. März die vollständige Impfung nachweisen oder einen Attest beibringen, das bescheinigt, dass man nicht geimpft werden kann. So der Grundsatz. Die politische Debatte läuft gerade heiß. Aber was kommt damit jetzt auf die betroffenen Einrichtungen zu? Darüber habe ich mit Markus Jogast gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Senioren Hauses Rännchen in Baden-Württemberg nahe der Grenze zu Frankreich. Und ich wollte von ihm wissen, vor welche Probleme ihn die Regelung stellt.
Ja gut, das ist schon die Frage auch, wie es mit den Lohnersatzleistungen aussieht. Ne? Also ich meine, das ist, müssen Sie ja mal vorstellen, das ist ja wirklich ein Hickhack. Sie gehen jetzt am 15.03. melde ich ans Gesundheitsamt. Dann ist es so, wir haben völlig überlastete Gesundheitsämter. Das ist ja jetzt auch schon an der einen oder anderen Stelle rausgekommen, dass es an der Stelle auch hapern wird. Also wir haben völlig überlastete Gesundheitsämter, die jetzt eine Beurteilung vornehmen sollen. Kann man diesem Betrieb zumuten, dass dieser Mitarbeiter jetzt freigestellt wird? Ja, nein. Und erst wenn ich diesen Bescheid habe, kann ich eigentlich tatsächlich freistellen, weil ich dann die Möglichkeit habe, zu sagen, die Lohnersatzleistung läuft nicht mehr über mich, also ich muss ihn quasi nicht weiterzahlen. Das ist natürlich auch ein unglaublich bürokratisches Prozedere und ich hätte eigentlich da viel sinnvoller gefunden, aber das ist auch wieder, ich sage ja, dieser Mut hat der Politik gefehlt, zu sagen, also wenn wir das schon machen, tragen wir es mit allen Konsequenzen und sagen, okay, dann ist es so und dann ist ab 15.03. halt Schicht und dann gibt es ja keine Lohnersatzleistungen mehr, jetzt wird es so sein, ich kann im Prinzip noch gar nicht freistellen, ohne dass ich diese Meldung vom Gesundheitsamt habe. Das heißt, wir sind auch nach diesem Termin ja unter Umständen noch in der Schwebe, müssen weiter noch zahlen und haben unter Umständen noch Mitarbeiter, die ungeimpft sind im Einsatz. Ne?
Würden Sie die im Zweifelsfall auch noch für ein paar Tage weiter beschäftigen?
Ja, für uns haben die Entscheidung getroffen, nein.
Weil Sie ganz klar sagen, also bei uns soll nur geimpftes Personal mit den Menschen arbeiten.
Ja. Also bei uns ist es einfach die Haltung, wir haben sehr viel Zeit und sehr viel Energie da reingesteckt, das so zu haben, wie wir es haben. Wir haben uns immer auch mit den Mitarbeitern geguckt, dass wir also unbürokratische und praxisnahe Lösungen für Impfungen finden. Wir haben die Mitarbeiter nie auf die Hausärzte losgeschickt, sucht euch mal einen Termin oder sowas, sondern haben das immer hier von der Einrichtungsleitungsseite aus organisiert, dass das wirklich ganz eng an die Mitarbeiter rankommt. Man würde im klassischen Sinne sagen, ein niederschwelliges Angebot geschaffen für die Mitarbeiter. Aber irgendwann muss auch die Zeit der Gespräche ein Ende finden. Und ich finde den Zeitpunkt gut, für uns ist das in Ordnung, hier ist es für uns in Ordnung. Wenn ich es gesamtpflegepolitisch sehe, ist es ein großer Fehler.
Warum? Ja,
weil es tatsächlich so ist, dass es nicht der Realität entspricht, in der wir arbeiten. Wir können eigentlich auf niemanden verzichten an vielen Stellen. Ja, das ist bei uns jetzt hier anders. Wir sind in einer sehr guten Situation, aber ich weiß, dass es in anderen Einrichtungen nicht so ist. Und wir können auf diese Menschen nicht verzichten. Und ich halte es, ich habe das immer so schön gesagt, für einen choreografischen Fehler, den die Ampelkoalition gemacht hat. Weil man hätte tatsächlich, wenn man gesagt hätte, die allgemeine Impfpflicht kommt auf jeden Fall, hätte man natürlich auch so eine einrichtungsbezogene Impfpflicht vorziehen können. Was man aber jetzt gemacht hat, ist, man hat eine einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen und die allgemeine Impfpflicht ist immer noch im Unklaren, ob sie überhaupt kommen wird. Ich bin inzwischen der Auffassung, dass sie wahrscheinlich nicht kommen wird, weil wir da jetzt einfach so eine Entwicklung mit Omikron haben, die uns in einer vermeintlichen Sicherheit wiegt. Und ich finde es schlecht, einem Beruf, der wirklich sowieso schon auf dem letzten Loch pfeift, hier eine Sündenbockstellung zukommen zu lassen. Also das ist auch eine feige Reaktion eigentlich der Politik gewesen. Ne? Man hat gesagt, also ich will jetzt diese allgemeine Impfpflicht, aber es war schon irgendwie auch im Hinterkopf, das könnte auch schief gehen. Und dann hat man gesagt, naja, jetzt müssen die im Gesundheitsamt aber nochmal eine Entscheidung treffen, ob man jetzt vor Ort tatsächlich diese allgemeine Impfpflicht dann durchsetzt und das Betretungsverbot ausspricht. Es bleibt ja im Prinzip dem Landkreis, der Aufsichtsbehörde, dem Gesundheitsamt, bleibt ja immer noch die Hintertür zu sagen, oh, da bricht jetzt aber die Versorgung zusammen. Insofern lasse ich es für diesen Bereich dem Mitarbeiter jetzt noch 2-3 Monate laufen. Ja, man wirbelt einen Haufen Staub auf und wir werden aber die Konsequenz in manchen Einrichtungen bekommen, wenn Sie darauf ansprechen, dass einfach die Versorgung eingeschränkt werden muss. Weil wenn Sie nicht 5 haben, ja, sondern Sie haben vielleicht 10 oder 20, dann wird es halt schon problematisch, die Versorgung weiter aufrechtzuerhalten.
Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Angehörige, die sagen, ich möchte gar nicht, dass jemand, der ungeimpft ist, mit meiner Mutter oder meinem Vater zu tun hat.
Ja, aber es gibt auch Angehörige, die ungeimpft in Einrichtungen gehen. Verstehen Sie, was ich Ihnen sagen möchte? Also das ist tatsächlich so, wir haben ja auch nach wie vor noch Betroffene selbst, also Menschen mit Pflegebedarf, die sich nicht impfen lassen. Ja? Und deswegen sage ich, dieses Gesetz ist einfach viel zu kurz gedacht. Es stigmatisiert eine Gruppe, aber wirft mit dieser Stigmatisierung eigentlich so viele Fragen auf, die hinten dran stehen. Warum nicht die Lehrer? Warum nicht Friseurinnen, ja? Oder Friseure? Die sind unheimlich nah an den Menschen dran. Und da gehen natürlich auch Menschen hin, die müssen sich ja irgendwann mal die Haare schneiden lassen, ja, gehen natürlich auch Menschen hin, die ein erhöhtes Risiko haben.
Wobei, bei einem Friseur kann man möglicherweise noch sagen, okay, ich sehe zwar schrecklich aus, aber ich lasse es jetzt erstmal.
Ja, okay, ja. Ist eine Möglichkeit, kann man, aber ich meine, da gibt, Sie verstehen, was ich Ihnen sagen möchte. Es ist eigentlich, für mich wäre es viel sinnvoller gewesen, man hätte eine allgemeine Impfpflicht beschlossen. Das wäre der richtige Weg gewesen. Oder zumindest, wenn man jetzt diesen Zwischenschritt geht, zu sagen, die allgemeine Impfpflicht kommt ab 1.5. Damit hätte man die Pflegeeinrichtungen auch entlastet. Denn man hätte den Mitarbeitern das Signal gegeben, pass auf, du kommst sowieso nicht drumherum.
Sie kommen sowieso nicht drumherum. Das ist ja auch nochmal ein anderer Aspekt. Das Hickhack, was wir jetzt gerade in der Politik erleben, kommt das jetzt sofort, kommt es möglicherweise später, kommt die allgemeine Impfpflicht oder nicht? Ich erinnere mich an einen Gesprächspartner bei uns im Programm, der vor einigen Tagen erzählte, dass genau diese Unsicherheit dazu führt, dass Beschäftigte, die schon so weit waren, sich impfen zu lassen, wieder einen Rückzieher gemacht haben, weil sie eben denken, ach, es ist vielleicht doch nicht nötig.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ne? Also ich hab jetzt ganz konkret auch eine Dame bei uns, habe ich die ganze Zeit so nach den Gesprächen mit der Einrichtungsleiterin das Gefühl entwickelt, die kommt vielleicht noch, und habe ich auch so den Eindruck, nee, jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Also dieses politische Hickhack ist natürlich ein Drama, aber das ist auch insgesamt ein Drama. Also ich möchte wirklich da Österreich als Vorbild nehmen, die ganz klar gesagt haben, für uns hier allgemeine Impfpflicht gilt, zack, dann gibt es ein bisschen Demonstrationen, die haben das auch noch geschickt gemacht und gleich einen Lockdown hinten dran geschoben. Ja. Aber letztlich ist das so, das ist wirklich nicht gut gelaufen. Das mag auch mit dem Regierungsübergang zusammenhängen, aber da fehlt mir der Mut und die Kraft.
Sagt Markus Jogast, Geschäftsführer des Seniorenhauses Rentchen in Baden-Württemberg, zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Vor 4 Monaten hatte die Stadt Köln verkündet, den Muezzinruf, also den öffentlichen Gebetsruf in Moscheen zuzulassen, unter Auflagen einmal wöchentlich zum Freitagsgebet für maximal 5 Minuten. Und das Ganze erst einmal als Modellprojekt. Für Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker ist es ein Zeichen des Respekts. Die Entscheidung entfacht aber bundesweit eine hitzige Debatte. 2 Moscheen haben jetzt den Muezzinruf beantragt. Claudia Henn berichtet.
Mittagsgebet in der Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld. Unter der prächtig verzierten Kuppel knien etwa 100 Männer auf dem Gebetsteppich. Sie tragen Maske, auch der Muezzin, ein junger Mann mit Bart, der am Rand des Raums ins Mikrofon singt. Draußen auf dem Moscheevorplatz ist vom Gebetsgesang nichts zu hören, nur ab und zu, wenn sich die Flügeltüren zum Gebetsraum öffnen. Das soll sich aber ändern. Zumindest einmal die Woche, zum Freitagsgebet. Dann soll für maximal 5 Minuten der Aufruf zum Gebet über den Platz schallen. Die DİTİB-Zentralmoschee hat den Antrag dafür bei der Stadt eingereicht, erklärt Murat Şahin Arslan, Leiter des Moscheeforums.
Das ist eigentlich für uns Muslime ein Selbstverständnis, weil es ja laut Grundgesetz auch frei nach außen hin rezitierbar ist für uns. Das heißt, unter dem Paragraphen Religionsfreiheit haben wir eigentlich diesen Anspruch, das durchzuführen. Aber in den ersten Jahren haben wir es nicht für Nötigkeiten, weil genau das Streitthema überhaupt Moscheebau ja ganz akut war. Und die Moschee ist mittlerweile hier angekommen. Und wenn die Stadt jetzt sagt, wir setzen einen Rahmen hierfür, dann kommen wir dieser Einladung dann halt auch nach als Moscheegemeinde.
Die Einladung der Stadt geht aber nicht so weit, dass der Ruf des Muezzin von den Minaretten der Zentralmoschee ertönen darf, sondern über 2 kleine Lautsprecher, die draußen bereits über dem Eingang zur Moschee hängen. Seit der Corona-Pandemie werden diese Lautsprecher für Totengebete genutzt. Von dem geplanten Gebetsruf würden Passanten und Anwohner wenig mitbekommen, so Shahin Aslan.
Diese Moschee ist an der stark befahrenen Straße hier an der Ecke. Und diese Mittagszeit, wenn Sie an der Straße stehen, werden Sie kaum den Gebetsruf hören, weil wir in erster Linie nur im Innenhof den Gebetsruf anbieten werden. Also der Innenhof ist ja abgekesselt und der Zugang ist nur durch die große Treppe. Und vielleicht hört man es dann an der Treppe unten.
Maximal 85 Dezibel darf der Muezzin-Ruf laut sein. Das entspricht etwa der Lautstärke einer Hauptstraße. Man werde weit darunter bleiben, versichert die DITIB. Sie muss dafür ein Lärmschutzgutachten erstellen. Denn für jede Moschee wird die Lautstärke individuell festgelegt, erklärt Bettina Baum, Leiterin des Amtes für Integration und Vielfalt.
Wir müssen schauen, in welcher Bebauungssituation befindet sich die jeweilige Moschee und können nicht Pi mal Daumen sagen, oh, hier machen wir es 60 oder 65 oder 70 Dezibel. Das muss aus rechtlichen Gründen auch zur Sicherheit und zur Verbindlichkeit gegenüber den Moscheegemeinden über dieses Lärmgutachten erstellt werden. Weil der zugrunde liegende Richtwert ist immer nicht das, was aus dem Lautsprecher herausgeht, sondern was an den gegenüberliegenden Nachbargebäuden ankommt. Das ist maßgeblich.
So ein Gutachten ist aufwendig. Bislang haben nur 2 von 35 Moscheegemeinden in Köln den Antrag auf den öffentlichen Gebetsruf eingereicht. Neben der DITIB-Zentralmoschee eine deutlich kleinere Moschee auf der anderen Rheinseite in Köln-Mülheim. Bettina Baum erklärt sich die verhaltene Reaktion so.
Ich denke, dass viele kleinere Moscheen sich da zunächst vielleicht zurückhalten und schauen, wie wird es in der Öffentlichkeit diskutiert und akzeptiert und sich dann vielleicht anschließend entschließen, auch Anträge zu stellen.
Was aber halten die Ehrenfelder vom Gebetsruf? Der Stadtteil im Westen Kölns gilt als Szene- und Multikulti-Viertel.
Von dem Gebet habe ich gar nicht dagegen, aber nicht so laut sein. Das ist alles.
Wenn man regelmäßig die katholischen Kirchenglocken im ganzen Land klingeln hört und wir diese Menschen des islamischen Glaubens hier akzeptieren und tolerieren wollen, dann gehört das halt auch eben dazu.
Fragt man allerdings alteingesessene Ehrenfelder aus den Mehrfamilienhäusern direkt gegenüber der Moschee, dann klingt das ganz anders.
Ja, weil wir damit brauchen, weil damit sie hingehört. Wenn ich in der Türkei mache, hier keine katholischen Kirchen auf. Damit die da beten, das ist da auch verboten, also ist das hier auch, wir wollen das hier nicht. Ganz einfach, wir haben uns keine Lust, hier den Scheiß da anzuhören mit den Gebets von denen da.
Ich möchte es auch nicht, nein, auf keinen Fall, so möchte ich nicht geweckt werden.
Levin Taşkıran ist Präsident des türkischen Studenten- und Akademikervereins in Köln. Er erzählt, dass Mitte Oktober, kurz nachdem die Stadt ihre Entscheidung zum öffentlichen Muezzinruf verkündet hatte, etwa 20 Personen vor der Moschee demonstrierten.
In dieser Gegendemo, soweit ich weiß, waren sowohl rechte als auch linke Kreise, also konnte man nicht so einordnen.
Hat Sie das beunruhigt?
Ja, klar, natürlich. Wir hatten auch früher, als die Moschee gebaut wurde, viel Gegendemo. Das hat mich daran erinnert. Und nach dieser Gegendemo gab es dann auch so einen vereitelten Anschlag.
Der versuchte Brandanschlag im November ist bis heute nicht aufgeklärt. Der Staatsschutz ermittelt. Der DITIB-Zentralmoschee haftet schon länger der Ruf an, verlängerter Arm Erdogans zu sein. Bei der offiziellen Eröffnungsfeier vor 4 Jahren war der türkische Ministerpräsident zu Gast. Zahlreiche Kommunalpolitiker, auch die Kölner Oberbürgermeisterin, hatten deshalb ihre Teilnahme abgesagt. Mittlerweile sucht die Gemeinde mit dem vor 2 Jahren gegründeten Moscheeforum verstärkt den Dialog. Um den Gebetsruf genehmigt zu bekommen, muss ein Flyer in der Nachbarschaft verteilt werden. Darauf stehen konkrete Ansprechpersonen für Fragen oder bei Beschwerden. Grundsätzlich aber können Nachbarn solch einen öffentlichen Gebetsruf nicht verhindern. Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster in einem Grundsatzurteil vor 1,5 Jahren festgestellt. Bettina Baum ist zuversichtlich.
Es ist ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, der einfach stattfinden muss, um immer wieder klarzumachen, die hier lebenden Muslime haben das gleiche Recht der freien Religionsausübung. Und dazu gehört eben auch, den Aufruf zum Gebet auch deutlich zu machen. Und das ist uns auch ganz wichtig, diese Akzeptanz zu erzielen.
Ein Bericht von Claudia Hennen. Der Wolf ist zurück in Deutschland. Inzwischen gibt es laut Wolfsmonitoring-Bericht 157 Rudel, 27 Paare und 19 Einzeltiere, die meisten davon in Brandenburg. Über 10 Millionen Euro sind im vorvergangenen Jahr für die Förderung von Herdenschutzmaßnahmen und die Entschädigung für vom Wolf getötete Tiere ausgegeben worden. 4000 Weidetiere hatte der Wolf gerissen. Und er sucht sich stets die Beute, die er am leichtesten jagen kann. Immer mehr Tierhalter fordern, eine bestimmte Anzahl Wölfe zum Abschuss freizugeben, aber der Wolf ist streng geschützt. Anja Nils über eine schwierige Debatte.
So heult der Wolf im Wildpark Schorfheide nördlich von Berlin. Imke Heiter leitet hier das Wolfsinformationszentrum Brandenburg und kümmert sich um über ein Dutzend Wölfe, die für Besucher und zu Forschungszwecken gehalten werden. Informieren will sie aber vor allem über die Wölfe in Freiheit.
Also aus Wolfsaugen ist das in Brandenburg total toll und überhaupt in Deutschland. Da hat man genug zu fressen, man steht unter Schutz, man hat Platz. Wir sind alle dabei oder das erste Mal dabei, wie so eine große Tierart seinen ursprünglichen Lebensraum zurückerobert. Und ich glaube, dass wir über kurz oder lang auch von einer ethischen Frage stehen werden in Deutschland, wie viel Wildtier erlauben wir uns.
Mitte des 19. Jahrhunderts galt der Wolf als ausgestorben. Ungefähr seit der Jahrtausendwende ist er wieder da und vermehrt sich seitdem jährlich um 30%. Mittlerweile gibt es zwischen 400 und 3000 Wölfe, je nachdem, ob man nur erwachsene Wölfe zählt oder auch Jungwölfe oder je nachdem, ob man Wolfsgegner oder Wolfsbefürworter fragt. Für Chris Rohrbeck sind es in jedem Fall zu viel. Er ist Nebenerwerbslandwirt und steht fast am Stadtrand von Potsdam vor einer leeren Koppel. Bis zum letzten Sommer weideten hier seine Schafe, aber dann kam der Wolf und hat sich auch von einem hohen Zaun mit 5 Reihen Elektrodraht nicht abhalten lassen. Das Ergebnis war über ein halbes Dutzend tote oder halbtote Schafe.
Und 5 davon hatten Kielbiss und 1 wurde insofern verwertet vom Wolf, als dass die Keule gefressen wurde, also ein Hinterbein und die Innereien. So, und der Rest lag hier rum. Beim ersten Riss musste ich noch 1 erlösen und beim zweiten Riss musste ich noch 2 erlösen und 1 noch suchen im Wald. Das habe ich einen Tag später gefunden und das musste ich dann auch noch erlösen.
Chris Rohrbeck hat das auch emotional nicht mehr ausgehalten und seine Schafe jetzt abgeschafft, obwohl Tierhalter in Deutschland für vom Wolf gerissene Tiere entschädigt werden. Ungefähr 4000 Weidetiere hat der Wolf laut Wolfsmonitoringbericht des Bundesamts für Naturschutz und der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf im vorvergangenen Jahr in Deutschland gerissen. Die weit überwiegende Zahl davon Schafe, aber auch Ziegen, Rinder und Pferde. Dabei wäre effektiver Herdenschutz vor dem Wolf eigentlich fast überall möglich, sagt der Brandenburger Schäfer Knut Kutznick und zeigt auf 4 riesige, weiß-zottlige Hunde inmitten seiner Herde hinter einem vergleichsweise niedrigen Zaun aus Elektronetzen.
Mir ist der Wolf so richtig völlig egal. Mir ist nur der Wolf nicht egal, der praktisch hier meine Netze überwinden würde. Und da ich vernünftige Hunde habe, sind die Schafe nicht in Gefahr. Ich habe noch niemals ein totes Schaf gehabt. Also nicht durch den Wolf. Und ich sag mal, ich finde jetzt den Wolf nicht unbedingt schön. Ich finde ihn noch nicht gut. Aber der ist verdammt nochmal da.
Er könne auch gerne bleiben, nur nicht in dieser hohen Anzahl, meint der Jäger Dirk Wellershoff. Er sehe in seinem Revier südlich von Berlin zwar jede Menge Wölfe, dafür aber kaum noch Rehe.
Sie sind dramatisch reduziert und je weniger da sind, desto weniger sieht man. Und die wenigen, die da sind, vermeiden die Offenflächen, weil die werden natürlich sofort vom Wolf da auch genommen.
Dirk Wellershoff wünscht sich, dass der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen und dann wie jedes andere Wildtier bejagt werden kann. Der Wolf ist allerdings durch das EU-Recht geschützt. Um ihn in Deutschland schießen zu dürfen, wären zunächst hohe rechtliche Hürden aus dem Weg zu räumen. Vielleicht wächst die Population aber irgendwann von alleine nicht mehr weiter, vermutet Stefan Reinhardt, der für eine Unterfirma des NABU ein großes Landschaftsschutzprojekt in Sachsen-Anhalt betreibt. Der Wolf hat keine natürlichen Feinde. Die meisten Wölfe sterben, weil sie überfahren werden.
Die Wölfe, die leiden nun keineswegs an Futtermangel, die leiden aber zum Beispiel an Räude. Da gibt es also in der Natur diese Milbenerkrankung, die auch dazu führen kann, dass ein Wolf im Winter verstirbt, weil er einfach nicht ausreichend Fell hat.
Dass der Wolf eines Tages wieder ganz aus Deutschland verschwindet, fürchtet Imke Heiter vom Wolfsinformationszentrum Brandenburg allerdings nicht. Trotz aller Widrigkeiten, Gefahren, Abschussdiskussionen und Krankheiten.
Die Natur hat ihre Regularien und benutzt die auch. Und wir sind manchmal bloß zu dusselig, das zu verstehen. Für mich ist ganz wichtig, dass mir klar ist, die Art Wolf in Deutschland hat es geschafft.
Das Problem Wolf. Ein Wildtier erobert sich in Deutschland zurück. Und wer hat Angst vor dem Wolf? Darauf schaut meine Kollegin Anja Nils morgen auch nochmal ganz ausführlich im Wochenendjournal ab 9.10 Uhr. Und das war Deutschland heute mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.